Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Kinder- und Jugendliteratur ist noch verhältnismäßig jung, was auch damit zu tun hat, dass Kindheit und Jugend lange nicht als eigene Lebensabschnitte galten. Man verstand Kinder als kleine Erwachsene. Der frühere Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung, Hans-Heino Evers, findet zwar schon in der frühen Neuzeit kinder- und jugendliterarische Titel, die aber eher Erziehung und Belehrung zum Thema hatten, als eine Auseinandersetzung mit der kindlichen Lebenswirklichkeit. Mit der Entdeckung der Kindheit zur Zeit der Aufklärung im späten 18. Jahrhundert tauchen dann auch eigens an Kinder und Jugendliche gerichtete Bücher auf. Die sind heute allerdings weitgehend vergessen, was wir als Kinderbuchklassiker kennen. Das sind eher moderne Klassiker, die seit Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Heidi Lexe ist Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Stube in Wien, der Studien- und Beratungsstelle Kinder- und Jugendliteratur. Frau Lexe, was ist überhaupt heute ein Kinderbuchklassiker? Was bezeichnet man so?
Einerseits meint der Begriff Klassiker Werke, die sich über mehrere Generationen hinweg in die Kinderliteratur eingeschrieben haben. Das sind Werke, die in ihrer Entstehungszeit von großer Bedeutung waren, die prägend waren, aber eben auch aus der Sicht einer modernen, zeitgemäßen Kinder- und Jugendliteratur neu befragt werden können. Daraus entstehen zum Beispiel ganz wunderbar illustrierte Ausgaben, die aber auf ihre je eigene Weise auch ein, ich würde es jetzt einmal literaturgeschichtliches Bewusstsein nennen, fördern. Andererseits beobachte ich, dass der Klassiker als Begriff mittlerweile ein bisschen zu einem Label verkommt. Der Klassiker wird so als eine Art Zertifikat aufgerufen, mit dem zeitlose Qualität angezeigt werden soll, ohne das dahinterstehende Werk im Einzelnen befragen zu müssen. Das hat für mich vielfach einen sehr rückwärtsgewandten Charakter. Ich sage das ganz ehrlich. Es wird aufs Bewährte gesetzt. Es werden Kindheitserfahrungen jener getriggert, die Kindern Bücher kaufen. Dagegen ist ganz grundsätzlich, wie ich finde, nichts einzuwenden, solange diese Nostalgiehaltung nicht den Blick dafür verstellt, wie die Kinderliteratur sich entwickelt hat und was es auch heute an Spannenden zu entdecken gibt in der Kinderliteratur.
Das finde ich tatsächlich ein spannendes Feld, denn in der Regel sind es ja die Eltern, die die Kinderliteratur an die Kinder weitergeben, die sie selbst schon als Kinder gelesen haben. Also das zementiert in gewisser Weise Existenz von Klassikern und hemmt die Chance auf Entdeckungen von möglicherweise neuen Klassikern. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich würde das schon auch ein wenig so sehen, dort, wo der Klassiker als Label verwendet wird. Im Vergleich zum Gewohnten fordert das Neue natürlich immer heraus. Da braucht es ein bisschen ein Feeling, man muss sich einlassen auf neue künstlerische Stile, vielleicht auf Arten des Erzählens, auf neue. Bequemer ist es natürlich, das Bewährte zu nutzen. Und es ist natürlich auch als Eltern, die Kinderliteratur an Kinder weitergeben, immer schön, so ein bisschen selbst in die eigene vermeintliche Idylle zurückzublicken. Ich finde, es verstellt immer wieder den Blick aufs Neue.
Bleiben wir mal beim positiven Klassikerbegriff, Frau Lexe. Was macht denn ein Buch überhaupt zum Klassiker? Zeitlos wahre Themen, kindgerecht aufgeschrieben? Oder was braucht es, um ein Klassiker zu werden?
Naja, ich glaube, es muss aus der Zeit heraus gesehen werden, in der die Werke entstanden sind. Das sind ganz neue Entwicklungslinien, die damit angerissen worden sind. Denken Sie jetzt an Alice in Wonderland oder denken Sie an Pippi Langstrumpf. Interessant ist das aus heutiger Sicht natürlich, indem man gleichzeitig diese historische Dimension hat, aber auch eine zeitgemäße Befragung dieser Texte durch unterschiedliche neue Illustrationen, durch neue mediale Bearbeitungen. Damit entsteht so eine ganz lebendige Rezeption, vielleicht immer wieder rund um dasselbe Werk oder um eine kleine Gruppe von Werken, wo sich Literaturgeschichte vielleicht auch anders schreibt als akademisch.
Jetzt müssen wir leider zu einem aktuellen Beispiel kommen, von einem Klassiker, der, ja, das wäre die Frage, hat er sich überlebt? Der Ravensburger Verlag hat die Auslieferung von Kinderbüchern zum Winnetou-Kinofilm gestoppt. Begründung, man sei zu der Auffassung gekommen, dass die Bücher ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees zeichnen. Das ist nun sicher so, aber muss man deshalb auch gleich Bücher stoppen, Frau Lexe?
Ja, das wage ich nicht zu beurteilen, ob das so sein muss. Ich würde es gern in diese Kategorie des Labelings einordnen. Natürlich kann man Karl May als Klassiker bezeichnen. Beim Klassiker sind wir uns dann aber der literaturgeschichtlichen oder historischen Dimension bewusst. Wir sind uns bewusst, dass es sich um Fiktion handelt, dass es sich um ein erschaffenes Bild eines Indianers handelt. Dieser Konstruktcharakter ist ja schon im Indianer drinnen. Wir sind uns also der kulturellen Aneignung des Indigenen bewusst, wenn wir über Karl May sprechen. Und wenn wir jetzt mit diesem Film hinter diesen Diskurs zurückgehen und dann mit viel Panflötenmusik unterlegt eine Idylle aufrufen, finde ich das eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Also auch wenn der Film selbst ja mit diesem Sujet immer mit viel Witz spielt. Dennoch, er bedient dieses Sujet und er bedient diese Idylle. Und der Klassiker-Label wird dabei benutzt, um den Ausweis zu erbringen, es handle sich um etwas Bewährtes, also das braucht man nicht erst zu hinterfragen. Schließlich ist das Indianerkostüm ja auch das beliebteste Kostüm im Fasching. Und da wird meiner Meinung nach so ein bisschen ein geschlossenes System der Nostalgie bedient, das sich zeitgemäßen Standards halt schon bewusst entzieht.
Wie wäre denn ein zeitgemäßer Umgang mit Winnetou? Oder muss man sagen, es gibt auch Klassiker, die sich irgendwann überleben und nicht mehr in die Zeit passen?
Genau das würde ich so sehen, ja.
Jetzt haben es ausländische Klassiker, die sprachlich schon etwas Staub angesetzt haben, manchmal einfacher. Man kann sie mit einer frischen Übersetzung attraktiver machen. Zum Beispiel erinnere ich an Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren, wo man den Negerkönig gestrichen hat. Da haben es deutschsprachige Klassiker, wie ja auch Karl May, schwerer. Ab einem gewissen Alter merkt man ihnen eine sprachliche und inhaltliche auch Fremdheit an, oder?
Ja, da gebe ich Ihnen ganz recht. Ich glaube natürlich, dass bei Übersetzungen das Original ja dieselben Voraussetzungen hat, wie wenn wir auf deutschsprachige Literatur schauen. Also auch ein Original hat vielleicht Staub angesetzt. Bei Pippi Langstrumpf sehe ich das nicht so. Das sehe ich schon als ganz zentrales Werk der Kinder- und Jugendliteratur in einer historischen Dimension oder in der Dimension der Entwicklung dieses wunderbaren Genres. Das ist natürlich eine Auffrischung, das neu zu übersetzen. Und Übersetzung hat sich ja auch sehr geändert. Übersetzung schaut heute nicht mehr darauf, dass es möglichst niedlich am Kind dran ist, sondern dass es möglichst nahe am originären Text ist. Also wir haben hier dieselben Probleme, nur ein bisschen verschoben durch diese Übersetzung. Das heißt, auch im Deutschsprachigen kann man drauf schauen, was ist eigentlich noch aufrufbar an Texten, die ja heute immer noch die gleiche literarische Kraft hätten wie zu ihrem Erscheinungsdatum. Und wir hätten auch in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur Geschichte, und da brauche ich gar nicht hinter 1945 zurückgehen, viele Dinge, die leider nicht mehr lieferbar sind, die es aber wert wären, dass wir es wieder reinholen in unser Bewusstsein. Also ich finde, da kann man schon im eigenen Regal noch so ein bisschen schauen, bevor man die Diskussion jetzt überstrapaziert über den Südseekönig, den ich auch nicht als idealen Begriff empfinde, aber gut.
Mögen Sie sagen, was Sie aus dem Bücherregal rausziehen würden, Frau Lexe?
Nina Blajun ist eine Autorin, die als Fantasy-Autorin gilt und gar nicht wahrgenommen wird oder viel zu wenig wahrgenommen wird als Autorin ganz wunderbarer historischer Romane. Und die sind alle nicht mehr lieferbar, die Totenbraut oder der Kuss der Rosalka, alles ein bisschen so in Mythos und Märchen hineingeht. Das fände ich zum Beispiel spannend. Oder Tamara Bach, eine der renommiertesten AutorInnen, und ihr Werk Jetzt ist hier ist zum Beispiel nur noch als E-Book lieferbar. Sowas finde ich schade, und ich finde, darauf könnten wir unseren Blick schon auch ein bisschen richten.
Wie könnte das denn funktionieren, dass die Macht der gelabelten alten Klassiker die neuen Titel nicht erdrückt, die Sicht auf die neuen Titel nicht einschränkt? Was müsste passieren?
Naja, ich glaube, dass vielleicht die Backlist-Pflege eine andere sein könnte. Jetzt komme ich nicht aus einem Verlag und kenne sozusagen auch nicht die kommerziellen Notwendigkeiten, und man muss Bücher natürlich auch verkaufen, damit sie präsent werden. Ich glaube, wir alle könnten daran teilhaben. Also auch wir in der Vermittlung und in der Rezension und Kritik könnten daran teilhaben. Es wird das neu Erschienene ganz schnell abgefeiert, um nicht zu sagen abgefeuert, und dann ist es weg. Und ich finde schon, dass es so ein bisschen einen mittel- oder längerfristigen Blick braucht auf die Bücher, mit denen wir uns beschäftigen, und nicht nur den Aktualitätsheischenden.
Das sagt Heidi Lexe, Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der STUBE, der Studien- und Beratungsstelle Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Vielen Dank.